Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Keiner weiß, wie lange er noch Kanzler ist. Das ist ein Problem, mit dem wir als Historiker konfrontiert sind. Soziologen nennen das Kontingenz. Die Amerikaner sagen einfach, shit happens. Das System war einfach so, wer als letzter übrig bleibt auf dem Spielfeld, ist der Sieger. So haben diese Bürgerkriege funktioniert. Und der Sieger hieß am Ende Cäsar. Also insofern, in puncto strategische Führung, könnte man sagen, alles richtig gemacht. Am Ende steht der Gesamterfolg. Cäsar wurde Diktator. Und er wurde am Ende tatsächlich noch mehr als das. Er wurde nämlich ein Gott.
Hallo und schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute kommt die Sonderfolge des RHI-Podcasts mit dem RHI-Schlaglicht-Interview und dem RHI-Talk von Professor Sommer. Herr Sommer, Sie werden heute einen Talk halten mit dem Titel »Warum Olaf Scholz ein schlechter Kaiser ist und können wir heute strategische Führung von Nero und Co. lernen?« Was hat Sie motiviert, mit diesem Thema bei den RHI-Talks mitzumachen?
Ja, es ist immer schön, wenn man sein Fach irgendwie in die Gesellschaft tragen kann. Und da sind die RHI-Talks, glaube ich, eine gute Gelegenheit dazu. Es ist auch so, dass mich die politische Entwicklung jetzt so ein klein bisschen überrollt hat, als ich mir das Thema überlegt habe. Da war Olaf Scholz noch Kanzler an der Spitze einer Ampelkoalition. Inzwischen ist er das nicht mehr. Also es ist immer spannend zu gucken, wie die politische Entwicklung und überhaupt die zeitgeschichtliche Entwicklung einen auch gerne mal überholen kann.
Vom Fach her sind Sie Althistoriker.
Ja, genau. Also ich überblicke sozusagen die ganz großen Linien. Wie Goethe gesagt hat, wer nicht weiß, von 3000 Jahren zu sagen, der bleibt im Dunkeln unerfahren.
Ah, und Sie werden uns über 3000 Jahre sagen. Was war denn bei der Vorbereitung auf den Talk? Es gibt da ja so bestimmte Hindernisse oder Vorgaben, will ich sagen. Was waren da die größte Herausforderung für Sie heute? Das freie Reden oder das aufgezeichnet wird? Oder hat Sie irgendwas besonders beschäftigt in der Vorbereitung?
Würden nicht. Also freies Reden, das mache ich ja jede Woche in der Vorlesung. Also das letztendlich Bespaßung eines Publikums, das ist heute an der Uni nicht anders. Also früher, als ich studiert habe, da waren Studenten hauptsächlich intrinsisch motiviert. Das ist nicht mehr so. Also man muss die schon hinterm Ofen hervorlocken. Und man ist eigentlich genauso sehr Entertainer wie Professor. Also insofern, das ist nicht das, was ich als Hürde hier sehen würde. Sich mit strategischer Führung zu befassen, das klingt ja so ein bisschen so nach so Wirtschaftstalk. Das ist vielleicht jetzt erstmal für einen Historiker ein Schritt dahin zu kommen, ja.
Der ist Ihnen aber gelungen. Also ich bin sehr gespannt auf Ihren Talk und kann nur empfehlen, den gleich anzuschalten. Wenn wir Sie ein bisschen besser kennenlernen wollen, und bitte nehmen Sie sich doch Zeit, diese Entweder-Oder-Paare zu beantworten, diese Dichotomien. Herr Sommer, sind Sie eher Facebook oder Instagram?
Auf jeden Fall eher Facebook. Ich bin ein Mann des geschriebenen und gesprochenen Wortes und Instagram, das ist mir zu visuell.
Mhm. Nehmen Sie lieber das Auto oder das Fahrrad?
Auf jeden Fall das Fahrrad. Ich habe keinen Führerschein, ich fahre nicht Auto. Ich bin auf jeden Fall mit dem Fahrrad unterwegs.
Und so ganz persönlich eher der Typ für die Komödie oder das Drama?
Also auf jeden Fall der tragische Typ. Es ist auch so, wenn irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen ist, das ist ja nicht spannend. Also wenn es so richtig dramatisch in die Vollen geht, das ist mir lieber.
Also Shakespeares Königsdramen eher.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, wunderbar. Würden Sie schwarz oder weiß bevorzugen?
Grau. Alles ist grau. Nicht nur alle Theorie, sondern schwarz und weiß sind die Extreme, auf die man immer gerne zugespitzt wird, aber grau ist, glaube ich, meine Schattierung.
Und nachdem Sie jetzt schon verraten haben, dass Sie gern Fahrrad fahren, weiß ich jetzt auch gar nicht, aber gehen Sie wandern oder lieber eine Radtour?
Beides. Also da fällt mir wirklich die Entscheidung schwer, aber in der norddeutschen Tiefebene eindeutig lieber die Radtour, in den Bayerischen Alpen dann eher das Wandern.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass wir Sie so ein bisschen kennenlernen durften. Und jetzt nochmal zurück zu Ihrem Talk, warum Olaf Scholz ein schlechter Kaiser ist und was wir heute an strategischer Führung von Nero und Co. lernen können. Sie haben sich jetzt viel auch mit Persönlichkeiten aus der Geschichte beschäftigt, aber auch im privaten wie im beruflichen Umfeld. Gibt es irgendein Talent, wo Sie sich wünschen, dass Sie davon gerne noch ein bisschen mehr hätten?
Ja, ich glaube, also was mir total abgeht, ist Geduld. Also ich habe weder mit mir selbst noch mit meinen Mitmenschen viel Geduld. Meine Mitarbeiter können ein Lied davon singen. Ich glaube, ich wäre gut beraten, wenn ich den Dingen einfach manchmal so ihren Lauf lassen würde und auch den Dingen ein bisschen mehr Zeit geben würde. Ich glaube, das ist eine Qualität, die muss ich erst mal lernen. Auch im zarten Alter von 54 Jahren.
Und mit welchem Kaiser, wem würden Sie die mangelnde Geduld auch zuschreiben?
Augustus ist jemand gewesen, der unglaublich viel Geduld aufgebracht hat und dann tatsächlich auch vielleicht der erfolgreichste von allen Kaisern war. Cäsar ist jemand gewesen, der wahnsinnig ungeduldig war. Der hat schon irgendwann, da war er noch selbst gar nicht so alt, da hat er gesagt, Alexander der Große, der hat mit 18 schon mehr vollbracht als ich mit 30 oder wie alt er damals war. Und das hat ihn irgendwie wahnsinnig gewurmt. Und deswegen konnte es ihm auch immer alles gar nicht schnell genug gehen. Cäsar ist, glaube ich, auch ein Musterbeispiel für Ungeduld und das ist ihm dann unter anderem, das ist ihm dann auch zum Verhängnis geworden.
Ja, und was Cäsar noch so alles zum Verhängnis geworden ist jetzt, Herr Sommer, machen Sie noch ein bisschen Werbung für Ihr Buch, es ist gerade neu erschienen und hat den Titel?
Mordsache Cäsar. Da geht es tatsächlich um die Vorgeschichte des Mordes, den ich da versuche zu rekonstruieren. Es geht um die verschiedenen Perspektiven, die man auf Cäsar haben kann. Seine Anhänger, seine Gegner, sein unmittelbarer Freundeskreis, wie haben die auf den Diktator geblickt? Und wem war er dann vielleicht auch eines Tages im Weg? Ist ein Kriminalfall, wir wissen, wie er ausgegangen ist, wir kennen auch die Täter. Aber spannend ist es zu gucken, was hat sie eigentlich umgetrieben, was waren die Motive?
Ein Buch fast schon so wie so ein True Crime Podcast, den hier in meiner Sparte gibt. Also alle, die Only Murders in the Building oder ähnliches gerne schauen, sei doch das Buch von Herrn Sommer empfohlen. Und vor allen Dingen seinen Vortrag, warum Olaf Scholz ein schlechter Kaiser ist, können wir heute strategische Führung von Nero und Co. lernen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß auf der Bühne, einen wunderbaren Talk und danke, dass Sie jetzt hier waren, Herr Sommer.
Ja, vielen Dank. Und Cäsar wird es dann gleich auch noch geben.
Super.
Meine Damen und Herren, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Sie können sich vermutlich alle an diesen Satz von Olaf Scholz erinnern. Sie können sich vermutlich auch alle an dieses Bild erinnern. Es ist ungefähr vor einem Jahr entstanden bei der Flut in Niedersachsen. Der Kanzler hat gezeigt, er ist da, er kümmert sich. Er wollte zeigen, er kann Flutkanzler. Aber Sie wissen auch, Olaf Scholz steht das Wasser bis zum Hals. Und das war schon vor einem Jahr absehbar, dass es so werden könnte. Fast hat man das Gefühl, Olaf Scholz ist ein Kaiser ohne Kleider. Ist natürlich vielleicht jetzt ein bisschen voreilig, das zu sagen. Keiner weiß, wie lange er noch Kanzler ist. Ist ein Problem, mit dem wir als Historiker konfrontiert sind. Soziologen nennen das Kontingenz. Die Amerikaner sagen einfach, shit happens. Kann etwas passieren, es muss aber nicht passieren. Und so kann es passieren, dass Olaf Scholz ab Februar nicht mehr Kanzler ist. Es kann aber auch das Gegenteil davon passieren. Wir wissen es einfach nicht. Und auf das Problem der Kontingenz werde ich in meinem Vortrag nochmal zurückkommen. Das hat mich auch mit strategischer Führung zu tun. Die Frage, die ich heute mir stelle, ist, wie ist Olaf Scholz als strategischer Führer? Erstens. Und was können wir von der Antike darüber lernen, was man vielleicht in puncto strategische Führung besser machen kann? Deswegen möchte ich mit Ihnen eine Reise zurück 2000 Jahre in mein Fachgebiet unternehmen, die römische Geschichte. Und ich möchte mit Ihnen über zwei Herrscher sprechen, die Ihnen vermutlich alle zumindest dem Namen nach bekannt sind, vielleicht aber auch etwas tiefer vertraut. Der erste ist Gaius Julius Caesar. Und ich darf jetzt hier einen kleinen Werbeblock einschalten. Ich habe gerade über ihn ein Buch geschrieben. Der Titel ist Mordsache Caesar. Da sehen Sie schon, die Sache ist vielleicht nicht ganz so gut ausgegangen. Aber die Ausgangssituation bei Caesar war auch nicht wirklich ganz so gut. Er ist ein römischer Aristokrat gewesen. Ein römischer Aristokrat will an die Spitze. Und er will diese Spitze möglichst mit niemandem teilen. Das war Caesars fester Vorsatz schon als junger Mann. Das Problem war aber, er kam zwar aus großer Familie, die Familie hatte aber kein Geld, sie war verarmt und Caesar hatte auch wenig politische Kontakte. Insofern wusste er, sein Weg an die Spitze musste darüber führen, dass er zwei Schlüsselressourcen für sich erringt. Gute politische Freunde und Geld. Und er hat das in einer ungefähr 20-jährigen politischen Karriere eigentlich ganz gut hinbekommen. Am Ende stand er an der Spitze und mehr als das. Er hat an einem dramatischen Wendepunkt seiner Karriere eine Entscheidung treffen müssen. Er kam als siegreicher Feldherr aus einem Krieg zurück. Nach römischen Vorstellungen rechtfertigte das einen Triumphzug. Das war der größte Lohn, den ein militärischer Sieger in Rom einheimsen konnte. Das Problem war, als Triumphator musste er seine Truppe entlassen und er konnte, solange er sie nicht entlassen hatte, solange konnte er sich nicht um das höchste Amt bewerben, den Konsulat. Caesar wollte aber auch Konsul werden, denn dieses Amt stieß für ihn wiederum die Tür zum nächsten großen Krieg auf. Und dieser Krieg stand in Gallien an. Alle, die Asterix gelesen haben, wissen, am Ende dieses Krieges war ganz Gallien von den Römern besetzt und nur das kleine, uns allen wohlbekannte gallische Dorf war übrig geblieben. Caesar entschloss sich also in dieser kritischen Situation gegen den Triumphzug und für den Konsulat. Das war die erste große strategische Entscheidung seines Lebens. Und sie ging einher mit einer weiteren großen strategischen Entscheidung, nämlich für die Freundschaft mit zwei anderen starken Männern, Pompeius, der war zu der Zeit der größte Feldherr Roms, und Crassus, der war zu der Zeit der reichste Mann Roms. Und durch diese beiden politischen Freundschaften hat er sich eine Machtstellung erobert, die unvergleichlich war. Er hat also durch strategische Freundschaften die für ihn wichtige politische Ressource Bundesgenossen für sich erschlossen. Er hat den Gallischen Krieg siegreich bestanden mit vermutlich Hunderttausenden von Toten, aber das zählte eher weniger. Entscheidend war, dass er als Sieger heimkehrte. Und nachdem er einen großen auswärtigen Gegner bezwungen hatte, wandte er sich seinen innenpolitischen Gegnern zu. Und da war sein Grundsatz, divide et impera, teile und herrsche. Er hat einen dieser Gegner nach dem anderen vom Spielfeld genommen und bezwungen. Das System war einfach so, wer als letzter übrig bleibt auf dem Spielfeld, ist der Sieger. So haben diese Bürgerkriege funktioniert. Und der Sieger hieß am Ende Caesar. Also insofern in puncto strategische Führung könnte man sagen, alles richtig gemacht. Jetzt gucken wir uns, ich habe eben schon einen Vorspann geliefert, unabsichtlich. Jetzt gucken wir uns einen zweiten römischen Politiker an, den Sie auch alle kennen. Das ist Nero. Den haben Sie jetzt vermutlich nicht in Erinnerung als jemanden, der mit besonderer strategischer Begabung ausgestattet war. Neros Kaisertum endete mehr oder weniger in der Katastrophe. Er hatte beste Voraussetzungen. Er war der Stiefsohn eines amtierenden Kaisers Claudius. Er hatte eine hoch ehrgeizige Mutter, die dafür sorgte, dass Claudius eines Tages vermutlich nach dem Genuss eines Pilzgerichts verschied und Nero der Weg zum Thron frei war. Er war damals 14 Jahre alt, eigentlich zu jung für den Thron, und das merkte man auch relativ schnell. Insofern Agrippina, seine Mutter, und Seneca, sein Erzieher, die zogen im Hintergrund die Strippen. Und sie machten das eigentlich relativ gut. Das Problem war, irgendwann erkannte Nero, er wollte eigentlich auch selbst gern die Richtlinien der Politik bestimmen. Es war ja nicht schön, Kaiser zu sein, aber immer im Schatten von so anderen Figuren zu stehen. Und so beschloss er, seine Mutter Agrippina ins Jenseits zu befördern. Der Plan ging auch auf. Man bohrte ein Schiff an, das Schiff sank. Agrippina war aber eine gute Schwimmerin und sie rettete sich ans Ufer. Doch da wartete eine Abteilung Soldaten mit gezückten Dolchen und die haben das dann erledigt. Nero war also dann der Kaiser. Aber was macht man mit so einem Kaisertum? Nero wollte eigentlich gar nicht herrschen. Er wollte Künstler sein. Und er machte jetzt Tourneen, spielte Harfe und sang dazu und ließ sich feiern. Selbstverständlich gewann er als Kaiser auch alle Wettbewerbe. Aber das war eigentlich nicht die Rolle, die man von einem Kaiser erwartete. Der sollte Politik machen, der sollte Kriege führen und nicht irgendwas singen. Insofern hatte Nero ein Problem mit der Akzeptanz und es zeigte sich sehr schnell daran, dass es dann eine Verschwörung gegen ihn gab, die nur deswegen aufflog, weil die Verschwörer dumm genug waren, sich vor ihren Sklaven zu verquasseln, und die Sklaven haben das dann der Staatssicherheit gemeldet, die es in ähnlicher Form damals auch schon gab. Die Verschwörung ist also aufgeflogen, aber als nächstes verlor Nero dann die Akzeptanz der Soldaten, die in weit entfernten Teilen des Imperiums stationiert waren und jetzt auf Rom marschierten und die Stadt einzunehmen drohten. Und in dieser Situation blieb Nero dann nichts anderes übrig, als sich in das Schwert zu stoßen, das ihm sein treuster Sklave hingehalten hatte. Er ist dann mit dem Satz verschieden: Was für ein Künstler geht mit mir zugrunde? Also vielleicht nicht das Idealbeispiel für gute strategische Führung. Machen wir jetzt einen kurzen Vergleich. Schauen wir auf Caesar. Wie war er als Führer? Schauen wir auf Nero und schauen wir auf Olaf Scholz. Ja? Caesar hatte ein Ziel. Er wollte der starke Mann Roms werden. Und das Ziel hat er erreicht. Er hatte einen Plan. Er wusste, er musste sich strategische Ressourcen erschließen, Geld und Bundesgenossen. Und er hatte eine Strategie, er wusste, er musste auf Dinge verzichten, um andere Dinge zu kriegen, eben unter anderem Pompeius und Crassus in sein Boot holen und dann am Ende alle anderen Gegner einen nach dem anderen ausschalten. Und diese Strategie ging auf. Am Ende steht der Gesamterfolg. Caesar wurde Diktator und er wurde am Ende tatsächlich noch mehr als das. Er wurde nämlich ein Gott. Und was kann man Schöneres erreichen, als ein Gott zu werden? Hat allerdings ein Problem. Dazu kommen wir gleich auch noch. Nero hatte ebenfalls ein Ziel. Er wollte der größte Künstler werden. Er hatte auch einen Plan. Er wusste, das ging nur über die Leiche seiner Mutter. Und er hatte eine Strategie. Ja, die Strategie ging aber nicht so richtig auf. Das mit dem Schiff anbohren und so, das hat noch funktioniert. Aber ansonsten konnte er eigentlich nur noch reaktiv tätig werden. Die Verschwörung konnte er zerschlagen. Aber als dann die Soldaten ihm weggelaufen sind, dagegen konnte er beim besten Willen nichts mehr machen. Insofern, der Gesamterfolg ist ihm versagt geblieben. Er ist kein Gott geworden und er ist allen als ein schlechter Kaiser im Gedächtnis geblieben. Und was kann es Schlechteres geben, als vor der Geschichte als ein schlechter Kaiser dazustehen? Insofern die Frage ist jetzt, steht Olaf Scholz am Ende als ein guter oder als ein schlechter Kaiser da? Und wenn wir uns jetzt mal seine Leistungsbilanz anschauen, ja, auch Olaf Scholz hatte und hat ein Ziel. Er wollte Kanzler werden. Und er möchte es bleiben. Er hatte einen Plan, er hat einen Wahlkampf geführt, von dem ihm niemand zugetraut hat, dass er den gewinnen könnte. Aber mit dem Thema Respekt hat er ihn vor 3 Jahren tatsächlich gewonnen. Auch er musste Bündnispartner gewinnen bei den Liberalen und bei den Grünen. Nun ja, wir wissen, wie gut das gegangen ist, aber er hat sie erstmal gefunden. Die Frage ist jetzt, wie sieht es mit dem Gesamterfolg aus? Ja, geht Olaf Scholz als guter Kaiser oder als schlechter in die Geschichte ein? Fragezeichen. Nochmal zur Flut. Da gibt es natürlich ein Vorbild und letztendlich die Flut war bei Olaf Scholz auch Teil des Plans. Diese Geschichte mit den Gummistiefeln. Aber wir wissen ja, es gab mal jemand, der konnte das besser. Ja, da ist er. Olaf Scholz war sozusagen der geborene Gerhard Schröder war sozusagen der geborene Flutkanzler. Und wir wissen alle noch, 2002, vor 22 Jahren, hat er in Gummistiefeln sozusagen, ist er in Gummistiefeln zum Wahlsieg marschiert. Und Scholz ist das nicht gelungen. Und die Frage ist, woran liegt es? Und da sind wir wieder beim Thema der Kontingenz. Denn auch Cäsar, so gut er alles geplant hat, eines hatte er nicht auf dem Schirm. Dass es Leute gab, die dachten, uns geht's eigentlich besser, wenn Cäsar nicht mehr da ist. Das ist eigentlich besser für uns. Und das waren ziemlich viele Leute. Wir wissen, es waren 60 Senatoren. Und die haben ihre Dolche gewetzt und am Ende standen die Iden des März. Das ist nicht mit sicherer Konsequenz aus Cäsars vorherigen Taten gefolgt. Das ist sozusagen einfach passiert nach dem Motto Shit happens. Und wir wissen, auch Olaf Scholz hat seinen Brutus gehabt und auch die Ampelkoalition hatte ihre Iden des März. Die Frage ist, wird Olaf Scholz wie Cäsar ein Gott? Ich kann sie Ihnen nicht beantworten, aber ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!